Muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
Ja, guten Morgen, Paul.
Guten Morgen, Hinrich.
Da sind wir wieder.
So jung wie nie.
Ja. Weit gereist, beide.
Ja.
Ja, ne?
Ja. Lustige Völker gesehen.
Ja.
Darf man Völker noch sagen? Ich glaube, man sagt man Ethnien.
Ja.
Stämme sagt man nicht mehr.
Das, ich würde sagen, es kommt drauf an.
Ja, ich war ja auf dem Balkan, da würde ich sagen, das ist noch am ehesten zulässig. Ganz liebe Grüße.
Ja.
Ja.
Ich war geografisch noch ein bisschen weiter weg, kulturell eher näher. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir heute eher über deine Reiseerlebnisse reden oder angeregt von deinen Reiseerlebnissen.
Ja.
Und beim nächsten Mal dann darf ich ein bisschen.
Gerne.
Ich möchte noch zwei Dinge aber vorweg, die sich auf unsere vorherige kleine Unterhaltung beziehen. Merkwürdigerweise lassen mich diese Namen nicht los. Also man sagt ja auch in der Pädagogik, da hat jemand ein Thema. Augenscheinlich habe ich da ein Thema. Ich weiß gar nicht, warum.
Pädagogik oder Psychologie?
Ich weiß, beides ist möglich. Und zwar war ich gerade unterwegs und dort hat der ausgeschiedene Staatspräsident auch einen schönen Namen, Vater der Nation. Darunter, finde ich, kann man es nicht machen. Und da kam mir in den Sinn, dass ich von diesen sogenannten Übernahmen, das ist ein Fachterminus, das wusste ich auch nicht, es gibt den Fachterminus des Übernahmen. Also wenn du einem Geehrten einen solchen Beinamen, einen ehrenden Beinamen gibst.
Ja.
Und ich wollte dir doch noch mal meine beiden...
Fußballgott oder sowas.
Sowas, genau. Ich wollte dir aber meine beiden Lieblinge, die ich jetzt gefunden habe, noch kurz vorstellen. Das eine ist der hochgeschätzte Mobutu Sese Seko. Ja, ehemals Zaire Kongo.
Ja.
Einer der bedeutendsten Kleptokraten der Welt, das kann man so sagen. Ich habe dazu übrigens, ich habe so ein Quartett, habe ich mit Viren, ja, und ich habe eins mit Diktatoren und da gibt es eine Rubrik Kleptokraten und da ist er der Supertrumpf.
Kleptokratie würde jetzt für mich etwas mit Stehlen zu tun haben.
No.
Nee, ne? Nein. Nur für die Leute, die dümmer sind als ich, für die muss ich das dann ja erklären.
Der gute Mobutu Sese Seko.
Wie schreibt man das?
Sese Seko in zwei Worten. Sese Seko.
Ah.
Der natürlich nicht so heißt, sondern das ist schon ein Name, den er sich gegeben hat im Zuge der Afrikanisierung. Also einer Dekolonialisierung hat er sich dann andere Namen gegeben. Das Land hieß dann ja auch nicht mehr Zaire, sondern Kongo und ja, auf jeden Fall, sein Beiname ist der Krieger, der von Eroberung zu Eroberung schreitet, ohne Angst zu haben. Das ist ein sehr schöner Name.
Hätte ich aber eher nach China gepackt.
Ja, wobei ich gelesen habe, und das finde ich, ich kann das jetzt sprachlich gar nicht auflösen, aber ich habe gelesen, dass der Krieger auch manchmal übersetzt wird mit der Hahn.
Mhm. Mhm. Tja.
Ja, ich, keine Ahnung. Aber
nächste Woche mehr über Hahnenkämpfe. Ja.
Dann sind wir aber endgültig im asiatischen Raum. Und ich habe dann aber noch viel schöner gefunden, Idi Amin.
Ja.
Ein ebenfalls begnadeter Kleptokrat, allerdings nicht ganz so lange an der Macht wie Mobutu. Mhm. Der hatte den wunderbaren Beinamen, Übernamen, seine Exzellenz Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall Dr. Idi Amin Dada, Viktoriakreuz, Orden für hervorragenden Dienst, Militärkreuz, Herr aller Tiere der Erde und aller Fischer der Meere und Bezwinger des britischen Weltreiches in Afrika im Allgemeinen und in Uganda im Besonderen.
Ja, kann ich bestätigen. Ich hätte es nicht mehr raus. Ich weiß, dass der irgendwie was mit Bezwinger aller Tiere, Beherrscher aller Tiere. Das wusste ich auch, tatsächlich noch aus meiner kurzen Zeit dort. Ja, das ist doch super. Einer muss es machen.
Die Orden noch kurz zu erwähnen, finde ich auch ganz gut.
Muss. Im Besonderen im Allgemeinen ist auch gut.
Ja. Sind in Uganda, du kennst dich da ja aus, sind alle Visitenkarte DIN A3?
Neuerdings nicht mehr.
Ja.
Seit wann? Aber wie ging denn die Leben zu Ende? Also bei Idi Amin weiß ich es im Exil, glaube ich, in Saudi-Arabien. Mhm. Also fett und gut. Also der war ja sehr fett.
Ja, bei Mobutu weiß ich das noch, weil der ist nach dem Zusammenbruch des oder nach Ende des Kalten Krieges gab es auch für die CIA wirklich überhaupt gar keinen Grund mehr, den noch zu halten. Und dann ist so eine Rebellenarmee aus Uganda und aus Ruanda dann so langsam im sogenannten, oh Gott, aber jetzt vergaloppiere ich mich, ich probiere es trotzdem, Ersten Afrikanischen Weltkrieg, so wird er, glaube ich, genannt. Und die sind dann einmal wirklich durch den Kongo marschiert. Und er hat dann den Schuh gemacht, war aber schon schwerst an Krebs erkrankt und starb dann relativ elendig.
Ja. Dann war aber der Nachfolger von Herrn Amin daran wohl beteiligt. Denn ich glaube, das war ja ein Putsch dann in Uganda, als Idi Amin irgendwo im Ausland war, ich glaube in Südafrika oder irgendwas unterwegs.
Ja.
Nur gefährliches Halbwissen in dem Fall. Und dann den Namen habe ich vergessen und danach kam ja dann auch
Museveni. Wie heißt der? Museveni.
Der kam Museveni. Aber danach. Der hat danach aufgeputscht. Der kam ja aus dem Busch und hat dann gesagt, es ist, es war 1986 und er sagte, niemals soll jemand länger als, muss ich nachgucken, so und so viele Jahre an der Macht sein.
Ah, okay.
Er ist es bis heute.
Ja, gut, aber das Volk will es wahrscheinlich.
Es ist tatsächlich ein Stabilitätsanker, ne? Also,
ja, genau. Ja, ich bin, Paul Kagame nebenan, Ruanda, ist im Übrigen ja auch gelernter Offizier der ugandischen Armee.
Die Übergänge sind fließend.
Ja, die waren da ja vertrieben und und bei dem ist es ja genauso, ne? Der ist nach dem Völkermord an die Macht gekommen und sitzt da warm und trocken und ich bin mir sicher, Menschen im Auswärtigen Amt finden das vornehmlich gut.
So ist es. Ja, man muss natürlich immer kritisch die Wahlen dann beobachten und ganz viele Berichte nach Berlin schreiben, die da abgeheftet werden. Aber allgemein Ostafrika profitiert von diesen langen Diktaturen.
Ja, genau. Und ja, Ruanda, sagt man ja, die Schweiz Ostafrikas und inzwischen ja relativ wohl gelitten. Ne? Also ich glaube, in der Premier League wird mit Visit Ruanda geworben.
Das stimmt.
Irgendwie so. Ne? Also, was ich im Übrigen auch empfehlen kann. Also ich war da mal, zauberhaftes Land, wirklich nette Menschen.
Es sind nicht nur die Gorillas.
Nee, da war ich tatsächlich auch nicht. Also,
nein, ich war auf der anderen, also ich war im,
vom Kongo aus.
Von der ugandischen Seite.
Ah, okay, vom Kongo geht's auch, ja.
Wo sie ist, Dreiländereck da unten.
Ja, genau. Genau. Es liegt mir aber noch etwas auf dem Herzen, das ist mir wichtig, dass wir das noch nacharbeiten, weil ich zu einem sogenannten Damaskus-Erlebnis gekommen bin. Ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Mhm. Also das Damaskus-Erlebnis ist ja aus dem Paulusbrief, das ist dann eben Saulus, der ein Christenverfolger war im Auftrag der Römer. Und der wurde dann eben, so sagt die Apostelgeschichte, geblendet. Und eine Stimme sprach zu ihm, warum verfolgst du mich? Und dann, nach Tagen der Besinnung, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, daher kommt es.
Okay.
Und er wurde zum Paulus, also zu dem, der nur Gutes tut. Damit will ich mich nicht in Ansätzen messen, aber ich möchte dann doch erwähnen, dass ich sehr falsch gelegen habe. Ich bin noch einmal bei den Schönhieraufklebern.
Aber bevor das kommt, ist das der Paulus, der Typ, auf dem Jesus seine Kirche baut?
Das ist Petrus.
Stimmt, da steht Petrus oben in der Kuppel, ne?
Ja, das ist der Petersdom. Petrus ist der Fels, auf dem dann die Kirche errichtet wird.
Aber Paulus ist doch auch so ein Kumpel von ihm dann, oder nicht?
Na, das sind die beiden großen Apostel, die in Wirklichkeit dazu geführt haben, dass aus, sagen wir mal so, einer kleinen jüdischen Sekte eine Weltreligion wurde. Paulus war weit gereist und hat vor allen Dingen viele, viele Briefe geschrieben, was im Kern, was dann ja auch kanonisiert wurde, so heißt das, wenn das offiziell in die Bibel aufgenommen wird, also Teil der Bibel geworden ist. Und das waren im Kern Dienstanweisungen und Ratschläge an die jungen Christengemeinden in der damaligen Welt. Also der ist der große Bekehrer, also der
Generalsekretär.
Ja, das auch, aber auch, sage ich mal, Propagandaminister.
Wollte ich jetzt nicht sagen, aber
ja, so.
Okay, nett hier.
Ja, schön hier. Schön hier. Also, du schicktest mir, ich ließ das beim letzten Mal sacken, was ich dort von mir gegeben habe. Und nämlich, dass ich das an sich ganz lustig finde. Ich gebe offen zu, dass mir dann im Zuge der selektiven Wahrnehmung immer mehr von diesen Aufklebern ins Auge sprang. Ja. Dass ich mir dann schon dachte, das ist gar nicht so lustig. Es gibt ja diese, wie man sagt, 5 Stages of Technology Adopters. Und also Innovator bin ich nicht. Ich bin aber auch kein Early Adopter. Sondern ich bin dann doch eher Stufe 5, die Nachzügler. Und das will ich sicher nicht sein.
Bist du aber auch nicht.
Ja.
Also jeder lebt in dem Ausschnitt seiner Wirklichkeit.
Ja, aber ich möchte dann doch noch mal zu dem Damaskus-Erlebnis kommen. Hm. Zum einen entdeckte ich an einer Ampel in Windhoek einen Aufkleber mit Not Bad, was die englische Übersetzung von schön hier ist, und zwar in der offiziellen Version von diesem Baden-Württemberg. Mhm. Das finde ich schon erstmal sprachlich, not bad ist was anderes.
Sehr deutsch.
Ja, aber vor allen Dingen ist das echt super überheblich.
Ja, sehr deutsch.
Oh. Und das war also der erste Teil.
Ist ja wie, man kann nicht meckern, ist ja, also nicht gemeckert ist gelobt.
Ja.
Nicht schlecht, ist doch.
Ja, wie man in der DDR sagte, einwandfrei. Das ist das Höchste, was es gibt, ohne Mängel.
Ja, kann so bleiben.
Ja, ja. Kurz vor Weltniveau. Und dann hatte ich ein Kraftfahrzeug in eine der wenigen, vielleicht der einzigen Tiefgarage Windhoeks. Und im zweiten Untergeschoss Platz 8 klebte ein Aufkleber. Schön hier, aber waren Sie schon mal bei Auto Zitzmann? Ein Gebrauchtwagenhändler aus Nürnberg. Und da habe ich mir gedacht, jetzt reicht's.
Jetzt reicht's, das Ding ist durch.
Ja, nicht nur sondern ich bin Teil von etwas Schlechtem.
Ja.
Ich muss umkehren. Mhm. Und ich hatte ja gesagt, dass ich einen solchen Aufkleber, der im Kontext betrachtet, genauso unlustig ist wie Auto Zitzmann. Und deswegen entschuldige ich mich dafür.
Man kann nur um Entschuldigung bitten.
Ja, das stimmt.
Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um Verzeihung um diesen Fehler.
Ja, Erich.
So, also ich habe ja gesagt, dass ich in einem kleinen Dorf in Kambodscha einen solchen Aufkleber aufgeklebt habe. Dazu muss ich sagen, das ist ein Projekt, das ich vor inzwischen 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal besucht habe. Und ich habe zu dem damaligen Projektleiter immer noch einen guten Kontakt und ich durfte den im letzten Jahr noch mal besuchen. Und wie schön es da war, wir hatten damals die dann doch ganz lustige Idee, dazu eine Wikipedia-Seite zu machen. Und diese Wikipedia-Seite ist Tatsache bis heute online, von diesem Dorf.
Okay.
Ja, es war ein kleines, nichtssagendes Dorf. Brazzard Bay, da packen wir den Link wirklich gerne mal in die Shownotes.
Ja, ja.
Und das kann man also heute immer noch nachlesen. Jetzt könnte ich diesen Text ergänzen, und da klebt ein sehr unlustiger Aufkleber. Aber ich habe, weil ich in engerem Kontakt zu diesem Projektleiter noch stehe, habe ich ihn Tatsache in der vergangenen Woche einmal auf diesen Aufkleber hingewiesen und ihn gebeten, ihn abzunehmen.
Sehr gut. Ich glaube, da kann man sagen, Reinigung erfolgt.
Ja.
Ja, im Vergaberecht würde man sagen, die Selbstreinigung erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön.
Das wollte ich nur sagen, es brannte mir auf der Seele.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da hast du eine gute Tat getan. Und dein Beispiel sollten viele, wenn nicht gar alle Folgende jemals
so etwas irgendwo hingeklebt haben.
Ja, Grüße gehen raus an Otto Zitzmann.
Oh Gott, oh Gott.
Gott, oh Gott. Ich werde deswegen auch deinen mir freundlicherweise geschickten schön hier Aufklebergenerator nicht weiter nutzen. Ja, danke.
Okay, gut. Aufkleber übrigens. Ich habe einen Aufkleber gefunden auf meiner Reise, der da völlig richtig und in Ordnung, aber auch schon sehr lange klebt. Und zwar habe ich im Vorfeld des Stadions, des Nationalstadions Nordmazedoniens in Skopje, an so einem Pfahl, das war nicht mal eine Laterne, also es war noch weniger als ein Laternenpfahl. Also es hat dafür nicht gereicht, es war einfach nur ein Pfahl, der wild in der Gegend rumstand. Und da war ein Aufkleber des großartigen FC Schalke 04, wo noch in der äußeren Umrandung drei Striche waren. Und das ist schon sehr alt, das ist 90er, 80er Jahre. So lang müsste der da theoretisch kleben, was ich ganz merkwürdig finde, weil ich wüsste jetzt nicht, wann die da mal gespielt haben.
Wofür stehen die drei Striche?
Das ist einfach, das ist die Logo.
Ach so,
entwickelt. Okay. Also es war, es gab das Logo in unterschiedlichen Varianten.
Ah, okay, nicht so wie der Stern, der einsam über dem HSV-Logo klebt.
Immerhin habt ihr einen. Oh. Nee, so nicht, sondern einfach nur ein altes Logo.
Okay. So.
Habe ich ein Foto von
gemacht. So wie Bayern München die Bullen, kennst du das noch?
Ja.
Das ist auch schon ein bisschen was her.
Ja.
Warum die Bullen, weiß man das?
Bulle Rot, keine Ahnung.
Ah, okay.
Ochsenbraterei, keine Ahnung.
Ich brauche mehr Details. Hä? Die Details, ihr Arsch.
Ich google das jetzt nicht, weil mach ich nicht.
Na gut. wollen wir ein wenig über dein Auswärtsspiel plaudern?
Ja, das hast du dir quasi gewünscht, dass ich etwas erzähle. Wobei ich es jetzt unfassbar langweilig empfinden würde, dir jetzt die einzelnen Stationen aufzulisten mit den tollen Dingen, die da passiert sind und nicht. Ich mag aber ja groß werben für das Format einer solchen Reise.
Ja.
Also es ist ja ein Roadtrip, der jetzt nicht Route 66 oder Route 1 oder irgendwie sowas ist, sondern der nicht ziellos, aber dann doch recht sinnlos. Also ohne große erkennbare Struktur vonstatten ging.
Der Weg ist der Weg.
Der Weg ist der Weg, genau. Nicht mal das Ziel. Und es ging diesmal von Thessaloniki mit dem Ziel Belgrad über die Hauptstädte des schönen Nordmazedoniens in Skopje und Bulgariens in Sofia.
Ich möchte da aber gerne noch mal einhaken, weil ich einen Wissensvorsprung habe. Ich möchte das einmal ganz kurz die Idee erläutern oder das Format.
Achso, ja, natürlich.
Das ist Ihre?
Ja.
Aha, auch tiefer gelegt. Leichtmetallräder, Einzelsitze hinten. Mhm. Wie heißt denn Ihre Werkstatt?
Mercedes-Benz AG Stuttgart. Die bauen sowas ab Werk. Oder wie Sie sagen würden, von der Stange.
Die Sportline. Von Mercedes persönlich.
Ja, das ist eine Werbung aus den 80er Jahren und aus der Zeit stammt auch das Kraftfahrzeug, mit dem du unterwegs bist.
Fast von 94, genau.
Das
okay. Es ist der alte Benz, ja, der W124, genau, den als Kombi in grün mit durchfallfarbener Lederausstattung. Innen komplett in der Farbe, also auch der Himmel. Und der ist, wie gesagt, jetzt 30 geworden und macht eine kleine Europatour und bin im Juni losgefahren in drei Etappen. Und klebe jedes Mal die Länderflagge auf die hintere Scheibe, so ganz kleine Flaggen untereinander. Und mittlerweile hat er 18 Länder gesehen auf der Reise, was eigentlich viel mehr ist auf dem Weg nicht machbar. Und jetzt war es halt in Griechenland.
Also nur ganz kurz, du hast ihn irgendwann mal sehr weit in den Süden gefahren und fährst ihn jetzt Etappen wieder nach Hause?
Vielleicht nach Hause.
Okay, nur um ihn dann wie bei einem Hund das Stöckchen wieder ganz weit rauszuwerfen.
Der Plan ist nächstes Jahr auf die britischen Inseln, um sich Schottland und Irland mit der gebührenden Entschleunigung anzugucken.
Ja.
Das ist der Plan.
So. Und das mit wechselnden Reisebekanntschaften.
Kennst mich. Mit wechselnden Reisebekanntschaften. Alleine mache ich das nicht, weil das ist dann doch wirklich rasend langweilig. Führt allerdings auch dazu, dass man in den eigentlichen Destinationen relativ wenig mitbekommt. Also, wir kommen abends spät an in der Regel, weil der Weg dann doch ich sag mal, nicht die A7 ist, die man lang, obwohl die A7 dauert auch lange, aber es ist keine ausgebaute Autobahn. Wir fahren sehr viel Land, gucken uns die ein oder andere Besonderheit mal an. Eins davon werde ich gleich mal kurz anreißen. Und eigentlich ist da wirklich das Reisen und das wirklich mal rechts und links aus dem Fenster gucken Ziel der Übung, weil es gibt schon Unterschiede. Und es gibt Impulse, die man dort mitnehmen kann, und aber auch Vergleiche, die man ziehen kann, wo man sagen kann, so schlecht ist es hier nur wirklich nicht. Ich wohne jetzt auch eher ländlich und das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Grenzgebiet zwischen Serbien und Rumänien. Mhm. Das ist aber ohne Wertung. Das ist einfach so. Mhm. Ja, genau. Das haben wir getan. 4 Tage, 5 Tage. Gar nicht so viele Kilometer, aber sehr viel im Auto verbracht, weil die Straßen wirklich, naja, man muss schon viele Kurven fahren.
Nochmal, du bist gefahren von?
Thessaloniki nach Belgrad.
Ja, das hört sich aber nach sehr viel an. Also ich,
ja, naja.
Also gedanklich ist da eine Menge zwischen.
Da ist viel zwischen. Ich glaube, Luftlinie, habe ich jetzt nicht geguckt, 600, 700 Kilometer. aber wenn man dann eine Tagesfahrleistung von 400 Kilometern abspult, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nicht mal 50, ist es einfach lang.
Ja.
Es zieht sich.
Ja.
Genau. Wo du vorhin schon auf Biblisches hinweist, möchte ich bei meinem ersten Stopp einmal kurz innehalten und ich möchte dich fragen, ob du die Person kennst, die dort das Licht der Welt erblickte.
Oh ja.
Ich kann dir die Stadt aber auch vorher nennen. Sie hieß zu der Zeit Üsküp und lag oder wurde verwaltet im Osmanischen Reich. Ich
wollte sagen, das klingt osmanisch.
Osmanisches Reich, genau. Wir reden über den 26. August 1910. Diese Person ist vermutlich, würde ich schon mal sagen, gerade in der katholischen Welt weltweit bekannt.
Ach.
Ja. Und verstarb am 5. September 1997. Und wenn ich dir sage, wo, weißt du es ganz sicher.
In Kalkutta.
In Kalkutta. Genau. Mutti Teresa.
Ja.
Mutti Teresa wurde im heutigen Skopje geboren.
Ach so. Siehst du, für mich ist sie eine Albanerin.
Nee. Also wenn, dann ist sie überhaupt Osmanin. Ja. Aber ja. Genau, sie ist in Skopje geboren. Deswegen gibt es natürlich dort auch ein Mutter Teresa Haus. Und eine Mutter Teresa Statue.
Ja.
Und es gibt auch ein Bild bei Wikipedia, kann man sich angucken. In der Realität ist es aber so, dass der Fotograf irgendwie gezaubert haben muss, weil direkt vor Mutter Teresa wurde ein Kiosk aufgebaut. Und also zum Beispiel fester Kiosk. Also auch nicht im Rücken von ihr, sondern vor ihr.
Ja.
Und deswegen ist das, habe ich jetzt kein gutes Foto davon gemacht. Bei Wikipedia wirklich, haben sie es irgendwie mit einem komischen Winkel gemacht. Mutter Teresa war das Ziel meines Mitreisenden, die unbedingt mal zu sehen. Und ich habe ungefähr 15 Bilder von ihm mit der Statue, wo man wirklich sagen kann, da hat's gefunkt.
Ja.
Ja, Mutter Teresa ist ja dann.
Weil ihm das ein religiöses Bedürfnis war?
Nein.
Okay.
Nein. Worüber ich aber eigentlich sprechen möchte, ist weder über die Stadt Skopje.
Ja.
Die mich eigentlich nur deshalb halt beeindruckt hat, weil an jeder freien Stelle stehen Statuen.
Ja.
Von irgendwelchen Leuten. Es ist egal. Es ist alles voll mit Statuen. Das scheint denen wirklich ein großes Bedürfnis zu sein. Worüber ich mit dir an der Stelle eigentlich reden möchte, ist über das Thema Heilige.
Oha. Ja.
Weil Mutter Teresa erst selig, ich glaube, das ist ja dann das Zeremoniell, 2003 ja. Selig gesprochen ja. Und 2016 heilig gesprochen.
Ja.
Da, ja. Ja. Also vielleicht können wir da mal uns kurz drüber unterhalten, weil das ist ja etwas, was in meiner bisherigen Sozialisierung nicht stattfindet und auch, also ich frage mich dann immer, was soll das jetzt, was ist das für eine Person, die da in sehr goldenem Rahmen in einem Gotteshaus steht? Und wollte dich da eigentlich eingangs fragen, was ist denn dein Lieblingsheiliger oder deine Lieblingsheilige?
Ja, oh, das kann ich so nicht sagen, weil ich tatsächlich sehr, also man muss dazu sagen, ich bin katholisch erzogen, bin Katholik. Das ist schwer zu sagen, weil die Heiligenwelt doch in dieser norddeutschen Welt nicht so richtig vorkommt. Also das ist mir auch immer relativ fremd geblieben. Aber ja, ich habe Tatsache jemanden, oder sage ich mal so, es gibt einen Moment, ich war in einem Familienurlaub und der alte Papst war gestorben, Ratzinger. Und dann ging es ins Konklave und es war die Frage, wer ist der neue Papst? Und zumeist ist es ja so, dass man zum Schluss oder dass man nicht weiß, wer es wird. Es gibt so einen alten Spruch, wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder raus. Also das ist so Favoritensterben sozusagen. Und dann wurde das also mitgeteilt. Das ist ja diese Szene auf dem Balkon, in dem dann eben der Kardinalstaatssekretär, wenn ich das richtig sehe, dann verkündet.
Habemus Papam.
Habemus Papam, und teilt dann auf Latein mit, wer es ist, und sagt als erstes den Namen, Benaglio in dem Fall. Und dann wird der Papstname genannt. Und dieser Papstname ist immer Programm. Also es gab einen großen Kirchenreformer, Johannes den 23. Und dann gab es Papst Paul den 6. Und dann ist eben der neue Papst, Johannes Paul der 1., hat gesagt, ich möchte von den beiden das fortsetzen. Und deswegen Johannes Paul.
Und der war starb, nicht lang.
Genau, und der starb ganz kurze Zeit danach, keine 100 Tage, wenn ich das richtig sehe. Und dann kam eben Johannes Paul der 2., der gesagt hat, und ich setze das fort. Also das war eine sehr programmatische, und auch Benedikt der 16. hat sich dann einen mittelalterlichen Mystiker ausgesucht. Auch das ist Programm. Also das ist ein Signal. Und dann kam eben der neue Papst, der jetzige, und nannte sich Franziskus. Und das, um deine Frage zu beantworten, der heilige Franziskus ist schon in seiner Schlichtheit, auch in seiner Kirchenkritik, in vielen Dingen, die er theologisch geprägt hat, schon ein sehr, sehr beeindruckender Mensch. Gibt ein tolles Buch, einen tollen Roman, Bruder Feuer, über Franziskus. Da sage ich gleich mal, mein Gott, was ist denn das? Werfel oder? Nee, wer ist das? Und deswegen kann ich sagen, also Franz von Assisi ist schon.
Okay. Ist schon. Den kennt man ja auch noch, sage ich mal, in der außerkatholischen Welt, wenn man mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend geht.
Klar.
Na, es gibt da, also da, ich habe nämlich dann in der Folge, und das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, dafür mag ich mich im Nachhinein entschuldigen, aber es geht mir eigentlich darum, dass man jetzt mal als einfach nochmal auf die, wenn ich das so sagen darf, ohne religiöse Gefühle zu verletzen, über die Absurdität des Verfahrens zu sprechen.
Ja, ganz kurz, ich reiche kurz nach. Luise Rinser ist es natürlich. Darf ich noch ganz kurz einsteigen? Ich bin deinem Mitfahrer, habe ich doch einen kleinen Vorsprung ihm gegenüber, denn ich habe der echten Mutter Teresa noch die Hand geschüttelt. Die war in Hamburg.
Okay. Urlaub.
Nee, sie hat ja einen Orden gegründet.
Oder Musical.
Musical. Ja, fast so. Sie hat einen Orden gegründet, die Kleinschwestern, und die tun Gutes in aller Welt, und die wollten eine Dependance in Hamburg errichten, und das war in Zusammenarbeit mit den Maltesern. Und über meinen Vater durfte ich ihr dann wirklich die Hand schütteln. Eine bemerkenswerte Frau, von der man wirklich sagen kann, dass sie eine große Ausstrahlung hat. Ich würde mal behaupten, kein 1,50 groß. Und hat mir Tatsache so einen kleinen Anhänger geschenkt, einen geweihten, einen gesegneten Anhänger, auf dem stand Pray for Us. Ich habe das dann immer mit Pray for US übersetzt und
gemacht. Ja.
Und so will ich ihn in Ehren halten.
Also wenn man jetzt natürlich, und das ist ganz häufig bei solchen Persönlichkeiten, das geht ja auch Maria Montessori, ging es ja kürzlich auch so, Mutter Teresa, irgendwann kommen irgendwelche Leute nach einer gewissen Zeit und sagen, so toll war das alles doch nicht, und das ist mir völlig egal. Darum ging es mir jetzt gar nicht. Skopje, Mutter Teresa, Heiligenthematik. Was mich jetzt ja als Jurist dann auch umtreibt, ist, wenn schon heilig gesprochen, dann auch rechtssicher.
Ja, das ist so.
Ja, also das kann man ja nicht einfach so. Und für die vielleicht manche Zuhörer ist das ja doch ein etwas fremdes Verfahren. Mag ich einmal nur kurz ein paar Punkte aufgreifen, die mich einfach interessiert haben. Nämlich, das erste sind die Kosten des Verfahrens. Ja, und ich habe das jetzt nicht weiter nachvollzogen. Wikipedia macht es mir zumindest da leicht und sagt, schätzungsweise muss ein Betrag von mindestens 50.000 Euro angesetzt werden, der sich aus Gebühren und Taxen in diesem Prozess ergeben. Zudem muss man Honorare für medizinische Gutachter, Bezahlung des Postulators, Kostenersatz für Zeugen, Erstellung der Dokumentation, Übersetzungsarbeiten, Druckkosten, Dekoration während der Feierlichkeit und so weiter ansetzen. Das heißt, das kommt nicht einfach so für mal eben. Was ich nicht gefunden habe, da könntest du mir vielleicht helfen, ist, wer antragsberechtigt ist. Mhm. Ist das eine generelle Antragsberechtigung jedermann, so wie beim Bundesverdienstkreuz, Nein. wo man sagen kann, der wirklich ein super Typ und der wäre mal dran?
Ja, ein bisschen ist das schon ähnlich. Und zwar deswegen, weil jeder Mann, jede Frau das machen kann. Aber du kannst es nicht direkt annoncieren, sondern es gibt immer eine Ortsdiözese. Also ich übersetze mal Diözese mit Kirchenland. Mhm. Ja, also ein Gebiet, also die Diözese, weiß ich was, Erzbistum Köln.
Ja.
Oder München-Freising oder Stuttgart-Rottenburg oder Paderborn, was immer wir auch so haben. Und dort sitzt immer ein Bischof einer solchen Diözese vor und diese Diözese ist antragsberechtigt.
Okay.
Und stellt es dann Tatsache an die Kurie in Rom.
Okay, also gibt es tatsächlich
eine spezielle Kommission.
Okay, okay.
Das sind, also auf die Idee kommen sehr viele Menschen, dass jemand heilig sein könnte.
Ja.
Und dann wird das geprüft und es gibt mehrere hundert Verfahren, die zeitgleich anhängig sind.
Das stimmt, 1500 im Jahr 1997.
Oha, ja.
Hm.
Ja.
Also es gibt, also ich finde das faszinierend deswegen, weil einfach eine gewisse Ordnung immer gleiche Strukturen, also ein Bedürfnis nach Ordnung, nach Antrag und Entscheidung immer die gleiche Struktur zur Folge hat. Also das kann man mit jedem Gesetzgebungsverfahren, mit jedem Antragsverfahren vergleichen.
Ja.
Das ist einfach, die Kirche ist eine Behörde.
Ja, selbstverständlich ist es das. Also die Kurie
ist. Oder jede Behörde ist eine Kirche.
So weit will ich nicht gehen. Naja, aber ja, klar es ist das. Also ich glaube, der größte Kampf dieses Papstes ist der Kampf gegen die Kurie. Also auf Deutsch gegen Kirchenverwaltung. Ja, na klar. Und das ist ja nur sozusagen die Weltregierung. Also dann gibt es ja immer noch, gut, die Landesregierung gibt es nicht so richtig, das ist ja immer der jeweilige Nuntius. Aber in den Diözesen natürlich Kirchenverwaltung riesengroß. Na klar. Aber es geht auch da noch um etwas anderes. Das ist eben katholisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Katholisch heißt ja alle umfassend. Und das heißt, es gelten gleiche Regeln. Also egal von wo du das nun einreichst, zum Schluss wird das zentral geregelt. Das ist tatsächlich ja einzigartig. Also das ist, ja. Protestantische Kirche hat sich ja mit großer Absicht davon distanziert.
Und zu den Kriterien braucht es ein Wunder. Eins oder zwei?
Ja, nicht ganz. Das,
nein?
Das ist ein Weg. Also es gibt zwei Wege.
Ja.
Entweder du brauchst ein Wunder oder du musst ein Märtyrer sein.
Sehr gutes Stichwort. Über das Wunder weiß ich nicht. Also bei Mutter Teresa ist es, glaube ich, dass irgendjemandem wurde nach einer vermeintlichen Krebserkrankung ein Bild von ihr auf den Bauch gelegt und dann war es das. Mhm. Da war
das ist dann der Teil, der mich, also wo ich einfach auch vorstehe und sage, ernst jetzt. Aber da gibt es eine Kommission, die erscheinen und prüfen das.
Mhm. Genau. Ja. Also ohne das irgendwie merkwürdig oder ins Lächerliche ziehen zu wollen, es ist einfach bemerkenswert, dass es dann sehr viele Heiligsprechungen seit Johannes Paul II. Gegeben hat.
Ja, der hat das sehr inflationär betrieben.
Genau. Weil ich jetzt eigentlich gesagt hätte, es gibt ja medizinischen Grund oder es gibt ja Vermutungen, warum nach einer solchen Bildauflage die Krankheit weggegangen ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ein echtes Wunder ist, würde ich sagen, würde ich als eher gering einschätzen, aber es gibt ja medizinische Aspekte. Finde ich es interessant und da würde ich jetzt auch noch mal kurz drauf, dass Johannes Paul II. Laut Wikipedia 482 Personen heilig gesprochen habe und damit mehr als alle seine Vorgänger zusammen, die insgesamt nur 293 heilig gesprochen haben.
Das ist aber relativ leicht zu erklären.
Durch?
Das ist eine bestimmte Form, das ist ja der erste Pole und der erste Nicht-Italiener seit Jahrhunderten.
Ja.
Und das ist eine sehr polnische Art, den Glauben zu leben.
Okay.
Das ist Heiligenverehrung, es gibt einfach Teilkirchen in der Weltkirche, die dort ganz anderen Wert drauf legen. Das hat nichts mit Recht zu tun, sondern wie das gelebt wird. In Polen, die Wallfahrt nach St. Stochau, das ist ein, in Portugal, Fatima, in Frankreich, Lourdes oder auch Medjugorje in, wo ist das, in Kroatien wird es sein. Das sind Wallfahrtsorte, die können wir uns einfach gar nicht vorstellen. Wir haben ganz viele Wallfahrtsorte in Deutschland, die nehmen wir nur nicht wahr.
Altötting, glaube ich, ist
auch so. Ja gut, also das ist ja dann auch schon wieder bayerisch und sehr barock und so. Ja, ja. Aber das ist eben eine sehr polnische Art, den Glauben zu leben. Mhm. Dass das eine und das andere, er hat einen relativ starken Fokus, und das ist mit Sicherheit aus seiner Biografie zu erklären, auf Verfolgte des Nazi-Regimes gelegt. Und da sind eben recht viele Menschen heilig gesprochen worden. Zum Teil ganz unspektakuläre.
Mhm.
Also der Sinn eines Selig- oder eines Heiligsprechungsverfahrens ist ja, so erschließt er sich mir dann auch, das ist dann mein kleiner Zugang, ist sowas wie ein Spotlight, einfach zu sagen, guck mal auf den. Also guck mal, was der für ein Leben geführt hat.
Ah ja, okay.
Nehmt euch ein Beispiel an dem. Das finde ich ja nun ein bemerkenswerten und einen guten Ansatz zu sagen, gibt ja Sinn, mal jemanden hervorzuheben, und das ist eben,
wenn das der Weg ist, ist das
das ist der kirchliche Weg dazu.
Ja, das finde ich super. Dann möchte ich aber von dir wissen, was die argentinische Nummer in der ganzen Geschichte ist, weil Papst Franziskus bei seiner ersten Heiligsprechung Antonio Primaldo und seine Gefährten die 800 Märtyrer von Otranto heilig gesprochen hat. 800.
Okay, und von wann sind die?
1480.
Ja.
Sie fielen beim Überfall osmanischer Streitkräfte und werden in der römisch-katholischen Kirche als Märtyrer und Heilige verehrt. Ihr Gedenktag der Liturgie ist der 14. August und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kamen dann nochmal 800 dazu.
Ja, wir haben so lustige Sammelbegriffe. Also mein Vater war ein getaufter Uwe. Und den heiligen Uwe, so lange kannst du nicht suchen. Den gibt's nicht. Und dann gibt es einen Feiertag, kurz nach Weihnachten, 27., 28. Dezember, irgendwie sowas, der heißt Unschuldige Kinder. Und da werden alle Kinder, die von Herodes auf der Suche nach Jesus umgebracht wurden. Und da war dann immer die etwas lapidare Aussage des Priesters, wird schon Uwe bei gewesen sein.
Mit Sicherheit.
Ja.
Klassischer Name zu der Zeit in der Region.
Ja, aber ja.
Da gab es nämlich fünf Uwes in der Klasse.
Na, da kann man vielleicht ja auch sagen, bei diesen 800, offen gestanden, mir sagt das nichts. Dass man auf dieses Ereignis besonders hinweisen sollte.
Wie dem auch sei.
Aber Märtyrer ist der Schnellweg, ne? Weil dann brauchst du die Wunder nicht.
Ah, cool, gut zu wissen.
Na, Märtyrer, da musst du also für die Sache Jesu gestorben sein, und dann brauchst du den Umweg mit dem Wunder nicht.
Ja,
weil das echt manchmal etwas wie klinisch nachzuweisen. Also es gibt das ja ganz oft so Blutmadonnen und sowas, und da gibt es wirklich eine Kommission, und die erscheint und prüft das nach.
Wie kommt man da rein? Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das war jetzt ein sehr schweres und gar nicht lockeres Thema, aber ich war es aufgrund Mutter Teresa, da wollte ich jetzt nicht zu sehr in die Mutter Teresa Schiene ableiten, sondern einfach mal dieses heiligen Ding verstehen, was in der Region ja auch nochmal eine andere, komme ich jetzt auf die nächste Station sozusagen zu, ein doch ziemlich anderes Stadtbild abgibt im Vergleich zu, jetzt sag mal, westlichen Ländern, wo eine zentrale Kathedrale, ein Dom, was auch immer drin steht.
Mhm.
Ist ja diese orthodoxe Welt. Und als wir dann Skopje verließen und uns Richtung Sofia wandten, fuhren wir einen ewig langen Umweg in den dortigen Nationalpark, in den Rila-Nationalpark. Dort zum Kloster Rila, was da der heiligste Ort Bulgariens sein soll.
Mhm.
Es ist ein in Betrieb befindliches Kloster. Also es leben dort, weiß ich nicht wie viele, aber es ist ein relativ großer Komplex und soll, wie gesagt, der heiligste Ort sein. Und in diesem Kloster befindet sich dann eine, ich kann mich ja nur in der Vokabel vertun, Kapelle, Kirche, was auch immer.
Genau.
Sowas.
Was auch, also,
aber sehr,
alles ist möglich,
sehr orthodox.
Ja.
Was ich dann mal als meine nächste Marke neben dem Café in Siena auf die Karte tun möchte, nämlich dieses Kloster Rila.
Ja.
Es ist einfach faszinierend, die Mönche da beim Arbeiten zu beobachten, die da einfach sich völlig frei rumbewegen. Man hat da irgendwie sich entsprechend leise zu verhalten. Aber wie viel Gold, wie viel Prunk, wie viel Bilder. Also das Ding war voll mit Bildern. Ist einfach etwas, was man hier nicht.
Mit Ikonen.
Ikonen, was man hier nicht zu sehen bekommt.
Ja.
Und dieses überhaupt nicht vorhandene Wechselspiel der Mönche untereinander fand ich faszinierend. Also es sang da einer links. Dann kam einer, hat da irgendwas umgeräumt, weil ihm das nicht gefiel. Von rechts kam einer und sang irgendwas anderes, aber lauter.
Mm.
Und so, dann ging der mit dem Stühlen wieder weg, kam der nächste und hat gegessen, und der fünfte saß mit dem Handy in der Ecke. Das ist ein faszinierendes Sammelsurium an Eindrücken. Deswegen möchte ich dieses Rila-Kloster absolut empfehlen. Man kann dort auch übernachten und so weiter, aber man fährt auch wirklich 1,5 Stunden durch Täler dahin, was mit dem Auto, das du vorhin beschrieben hast, interessant war.
Mm.
Weil die Straßen manchmal enger, manchmal breiter sind oder exakt dunkel ist, es sehr schnell dunkel wird zu der Jahreszeit, in der wir da waren. Kloster Rila, eine schöne Reiseempfehlung.
Sehr gut. Darf ich da noch ein bisschen einsteigen? Also erstmal, die Orthodoxie ist für mich auch dann natürlich emotional relativ fern, weil eben diese ganze überbordende Bildsprache und die ja ganz wenig vom Intellekt, vom Wort herkommen, sondern ganz viel über Gesang, über Ritus, über gemeinsames Feiern. Kleine lustige Randbemerkung: Es ist technisch unmöglich, eine Ikone zu fälschen. Du kannst eine Ikone nicht fälschen.
Warum kann ich das nicht?
Weil das Anfertigen einer Ikone ein Gebet ist. Und dann wäre die Fälschung auch ein Gebet und damit ein Original. Sie kann so aussehen wie eine andere Ikone.
Nochmal, ich kann...
Die Anfertigung einer Ikone ist ein Gebet. Es ist ein händisches Gebet.
Ja.
Und deswegen ist auch die Kopie ein Gebet und damit ein Original.
Ikone. Super.
Sie kann aussehen wie eine andere.
Ah, es geht mit Euroschein nicht.
Nur wenn man den schnöden Mammon anbetet.
Ja, so.
Aber ich war mal in der Alexander Nevsky Kathedrale.
Ja.
Vor der du standst.
Ja, richtig. Es ist in der schönen Stadt Sofia.
Genau. Und dort besuchte ich einen Gottesdienst. Und solche Gottesdienste dauern und besuchen ist genau das richtige Wort. Ich feierte nicht mit, weil mir das alles so sehr, sehr fremd ist. Da gibt es so eine Trennwand, hinter die verschwinden die Priester dann und beten für sich und kommen nach Stunden wieder. Das dauert 5 Stunden. Und es gibt auch praktisch keine Stühle oder keine Bänke. Es gibt keine mir ersichtliche organisierte Gottesdienstordnung.
Ja.
Das ist ja das Wunderbare an einem katholischen Gottesdienst. Egal, wo du bist und in welcher Sprache, du kommst rein, hörst 2 Sachen, siehst, wie sie aufstehen und sich niederknien und sagst, alles klar, eine Viertelstunde ist hier Schluss. Das ist total simpel. und das war mir also wirklich, ich verstand gar nichts und ging dann irgendwann leise und ohne andere zu stören, selbstverständlich, und stellte fest, andere machten das auch, und zwar auch Gläubige, auch zum Teil ohne andere oder mit Störung andere. Das ist egal, weil die 5 Stunden sowieso praktisch keiner aushält, und dann geht man mal mit Kindern raus und kommt nach einem Stündchen wieder.
Ah, verstehe. Aber dann deckt sich das ja mit meiner Beobachtung, dass das recht autarke Bewegung in dieser, auch unter die Mönche auch sich einfach, da kam einer rein und wir standen da wirklich wie so Schuljungen und guckten, was aus und hinter welcher Tür kommt gleich einer hervor. Mhm. Und die taten irgendetwas, manche wirklich auch erkennbar frisch vom Essen oder mit Reinigungstätigkeiten. Also es hatte nicht dieses Liturgische, würde man da wahrscheinlich
sagen. Ja, das
also
ist
ersichtlich liturgische.
Das, genau, ersichtlich liturgisch. Das ist alles natürlich dort sehr, sehr gut organisiert und durchdacht und ähnliches. Das hat aber auch was mit unterschiedlichen Patriarchaten zu tun, also sozusagen Gebietskirchen. Die sind eher sozusagen nationaler organisiert. Die sind nicht so umfassend organisiert, die Orthodoxie. Es gibt ganz grundsätzlich mal so, oh Gott, jetzt setze ich mich aber ganz, ganz toll in die Nessel. Aber es gibt so ganz grundsätzlich 2 Lager. Das eine ist das griechisch-orthodoxe und das andere ist das Moskauer Patriarchat. Und dann muss man sich da sozusagen zu dem einen oder zum anderen bekennen. Aber zum Beispiel die ukrainische Kirche hat sich gerade zu einem Kiewer Patriarchat bekannt und damit den Bruch mit Moskau.
So, das gibt's wohl nicht.
Das ist
ja eine Provokation.
Ja, genau.
Ja. Ja. Also, okay. Also, das soll jetzt gar nicht so schwer, weiter schwer gehen. Das ist aber das, was ich aus Bulgarien mitbringen konnte, nämlich, also auch insbesondere aus Sofia. Keine Reiseempfehlung, wenn man schöne Städte mag, sondern wenn man so ein bisschen den Charme der Sowjetunion noch ein bisschen atmen möchte, ist man in Sofia ziemlich gut zu Hause. Die Levski-Kathedrale ist nett, wenn es dunkel ist.
Ja.
Also, ist ja häufig so, ist ja auch, weiß ich nicht, in Duisburg so, bei Nacht geht's, aber wenn der Tag kommt, dann sieht man, wie es dann doch aussieht. In Murmansk war ich auch mal, da war es auch nachts recht schön. Es leuchtete da hinten der Atomhafen. Aber tagsüber ist das einfach nichts. So ist es auch mit Sofia. Aber, und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Thema, was vielleicht etwas leichter sozusagen und unterhaltsamer werden könnte. Ich besuchte die Stadien dort.
Mm.
Allerdings lag die Reise wieder so, dass ich fast kein Spiel sehen konnte, komme ich später noch zu, was zumindest von Bedeutung wäre. Und womit ich, worüber jetzt ich mit dir reden möchte, ist einmal ZSKA.
Hm.
Und du weißt natürlich, was ZSKA bedeutet.
Ui, wörtlich nicht, Armeesportclub.
Genau, ja? Sinngemäß, genau. ZSKA ist immer etwas Militärisches. Und in Sofia gibt es natürlich den ZSKA, Sofia, aber es gibt auch den ZSKA 1948 Sofia. Die hat eine Fanausgründung, die irgendwie 1948 offenbar mit irgendwas nicht einverstanden war und seitdem gibt es zwei ZSKAs in Sofia.
48 haben die das schon gemacht?
1948.
Ach, nicht jetzt irgendwie gegen den modernen Fußball?
Nee, aber der moderne Fußball hält jetzt in Sofia Einzug, denn ZSKA baut sich ein neues Stadion.
Welches? Das 48er oder das?
Das ist nicht 48er.
Okay.
Das mit dem roten Stern.
Mhm.
Also das rote, das ist wirklich.
Ein neues Stadion in Belgrad?
Nein, in Sofia.
Entschuldigung, wir sind noch in Sofia.
Wir sind noch in Sofia. Die bauen sich ein neues Stadion, das sieht wirklich so ein bisschen so aus wie die Allianz Arena in Klein. Ich habe ein Foto gemacht, wir können das gerne mal verlinken. Also zumindest, ich habe ein Foto von einem Foto gemacht. Das ist direkt neben dem Nationalstadion, in dem du, glaube ich, schon mal warst.
Ja.
In dem du Levski gegen ZSKA gesehen hast.
Ja. CSKA.
CSKA.
CSKA gegen Levski.
Ja. War gut.
Was jetzt?
Die Stimmung?
Hammer.
Das Die Spiel?
Geht so. Das muss ich kurz erzählen, weil es war wirklich, das Spiel war okay. Also war echt okay, aber unterem Niveau.
Und war nicht zentral.
Nein. Mir am Anfang schon, dann nicht den Zuschauenden, eindeutig nicht. Und die hatten so Doppelreihen hart ausgerüstete Polizei vor jeder Kurve. Und ich dachte mir, ein bisschen doll. Und irgendwann zog sich von einer Kurve die gesamte Polizei zurück, so bestimmt 10 Meter. Es war so eine große Tatanbahn rumherum. Und ich dachte mir, was sagt das denn? Die wussten nur Bescheid im Gegensatz zu mir. Und ab da war Bürotechnik ist kein Verbrechen. Da hatte ich vorher auch in der Form noch nicht gesehen. Das machten die auch anlassunabhängig. Also hatte mit dem Spielverlauf nichts zu tun. Dann waren die fertig und dann war auch wirklich fertig, Schluss. Und dann dauerte es 10 Minuten und dann machte das die andere Seite.
Wie schön.
Ja. Und das jede Halbzeit. Also jeder durfte einmal pro Halbzeit.
Das ist doch eigentlich der geordnete Weg, den wir uns auch bei Wolfsburg-Heidenheim vorstellen wollen.
Ich nicht. Ich bin ja aber auch für Böllerverbot an Silvester insofern.
Ja. Naja. Das führt mich aber nochmal zu ZSKA.
Ja.
Weil dieser Club irgendwie sehr, sehr großbannerig an der Baustelle die großen Tage beschwört.
Mhm.
Also irgendwann mal ein 1-0 gegen Liverpool oder gegen Nottingham. Irgendwann Forest da. So 60er, 50er, 60er Jahre, die großen Europapokalzeiten. Dann habe ich aber mal in die Liga geguckt und die sind seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr so gut. Deswegen erschließt sich mir noch nicht, warum die sich jetzt so ein Stadion dahin bauen, weil sie eigentlich in der Stadt schon lange die Stadtmeisterschaft nicht mehr haben. Dann habe ich geguckt, woran kann das liegen? Und ich habe mir die Traineranzahl seit 2000 angeguckt.
Und jetzt wird es HSV-esk?
Nee, da kommen wir gleich zu. Wie viele Trainer hatte denn der HSV? Seit dem Jahr 2000.
Tippen?
Ja, sollst mal tippen. Schätz doch mal.
23.
31.
Oh.
Welcher Trainer war am längsten in dieser Zeit im Amt?
Thomas Doll?
Nee, erfolgreicher. Zumindest in meiner Wahrnehmung erfolgreicher. Champions League.
Oh, das ist peinlich.
Wer hat den HSV in der Champions League trainiert?
Ja, natürlich. Ich weiß, wie er aussieht.
So eine Sportlerfigur meinst du, ne?
Genau.
Ja. Fast. Frank.
Frank Pagelsdorf. Mein Gott. Pagel.
Frank Pagelsdorf.
Den habe ich mal persönlich kennengelernt in so, in so einem Geschäftstermin.
Mutter Teresa, ja.
Und kann sagen, nicht so. Er war total unfreundlich.
Ja, gut.
Wirklich total. Total unfreundlich von oben herab.
Ja, 31 Trainer seit 2000 und Frank Pagelsdorf am längsten im Amt.
Ich komme nicht auf Frank Pagelsdorf, mein Gott.
Ja, macht nichts. Ist nicht schlimm. ZSK hat 41 in der Zeit, also nochmal 10 mehr, was vielleicht auch dazu führen kann, dass fehlende Kontinuität zu einem gewissen, naja, wie dem auch sei. Dann möchte ich gerne von dir noch wissen, welche beiden Vereine haben noch mehr Trainer in der zweiten Liga befindlichen Vereine, haben noch mehr Trainer verschlissen seit 2000?
Heidenheim ist ja nicht mehr zweite Liga.
Heidenheim sind übrigens 6. Es sind 6 in Heidenheim seit 2000. Oh, da
hatten die aber am Anfang eine hohe Fluktuation. Genau.
Und dann wurde es ruhig.
Ja. Okay, es tut mir jetzt aufrichtig leid, ich sag's aber trotzdem Schalke.
Richtig, Nummer 1, ja. Mit 38 Trainern.
Ah, dann kommt jetzt irgend so ein Kram.
Nee.
Kräuter Fürth.
Nee. Kräuter Fürth hat 26 Trainer in der Zeit gehabt, gar nicht schlecht.
Aber die waren jetzt gerade, ne?
Ja, ja.
Nach 3 Spieltagen einen rausgetan. Nicht so schlecht. Also nicht nach dem 3. Spieltag, sondern eingestellt, 3 Spiele raus.
Das glaub, ja, so war's, genau. Ja, ja. Aber auch ein deutscher Meister.
Hertha.
Hertha ist, ja, oh, Hertha, 27 Trainer. Wer war der längst amtierende Trainer bei Hertha BSC? Ich finde den groß, ich habe den so präsent vor Augen. Und so ein guter Mann.
Mir fallen nicht so viele ein. Otto Rehhagel ist es eindeutig nicht.
Nee.
Pal Dardai.
Nee.
Na?
Jürgen Röber.
Oh.
Jürgen Röber. Der später ja dann auch, glaube ich, beim BVB nicht reüssierte. Bei Jürgen Röber 6 Jahre.
Den habe ich so in Erinnerung mit so einer ganz typischen, aus der Zeit, so einer Adidas-Jacke.
Ja,
so einer,
ja. Michelin-Jacke, ne? So eine, ja. Ja. Und Mütze. Der hat auch eine Käppi auf. Aber Otto Rehhagel ist eigentlich schon der Tipp für Platz 2. Wer war sehr lange Trainer, auch relativ lange Trainer bei?
Der war mal bei Werder.
Ja, da war er sehr, sehr lange, ja.
Dann war der mal bei Wolfsburg. Die spielen auch nicht erste, zweite Liga.
Otto Rehhagel war bei VfL Wolfsburg.
Der war mal bei Dortmund, ganz am Anfang.
Ja, gut. Vor 2000 war das.
Nein, nein, der war natürlich nicht bei Wolfsburg. Nein, nein, nein. Nein. Das, Entschuldigung, das verwechsel ich selbstverständlich mit Felix Magath.
Ja, aber Felix Magath ist in Wolfsburg Meister geworden und Otto Rehhagel ist auch mal Meister geworden.
In Kaiserslautern.
Kaiserslautern hat 33 Trainer seither. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Da bin ich nicht drauf gekommen.
Ja, aber Moment. Aber da waren die lange Zeit nicht in der zweiten Liga.
Nee, ich habe jetzt nur die Zweitliga-Vereine genommen, weil die Erstliga-Vereine interessieren
denn
mich
nicht. Denn die waren ja ewig dritte Liga.
Nee, die jetzt in der zweiten Liga sind, genau. Ja, derzeit hatten sie 33 Trainer.
Ja, natürlich Kaiserslautern als Aufsteiger.
Als Aufsteiger. Ich war im Stadion im ersten Saisonspiel in München im Olympiastadion 1997 und es ging 1-0 aus für die Roten Devil oder wie die da waren. Und das Tor war ein Kopfballtor von Herrn Schönberg.
Schönberg.
Ja, Olaf Marschall hat, glaube ich, auch noch mitgespielt.
Ja, den kenne ich noch aus Dresdner Zeiten.
Ciriaco Sforza. Jetzt müsste ich lügen im Tor. Ah, oh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, sehr viele Trainer. Und das führt mich dann auch wieder weiter zu einem weiteren Thema, was in Belgrad dann relevant wurde. Bevor ich aber die Stadt verließ, konnte ich es dann doch nicht lassen, ein Erstligaspiel in der bulgarischen Liga mir anzugucken.
Ja.
Da sowohl ZSKA als auch ZSK 1948 oder Levski nicht spielten, weil wir waren am Sonntag da, waren alle irgendwie auswärts unterwegs.
Ich will wirklich nicht den Klugscheißer machen, sondern nur den Besserwisser.
Ja, bitte.
Es heißt CSK.
Warte mal, ich habe das hier doch.
Heimatsprache.
In Heimatsprache, ja gut, aber es heißt bestimmt auch nicht Sofia in Heimatsprache.
Aber ich kann mir doch nur CSK merken.
Ja, aber es gibt, also es ist übrigens der zentrale Sportclub der Armee, der CSKA auch genannt, CSCA. Du, weißt du was? Ist mir egal, wir sind hier in Deutschland.
So.
Ja. Und deswegen heißt das ZSKA.
Ja.
Guck dich mal einen anderen Verein in Sofia, nämlich den schlechtesten. Vorletzter in der ersten bulgarischen Liga. Spielte gegen Arda irgendwas. Arda liegt, da habe ich noch nicht rausgefunden, das weiß ich wirklich nicht, ob Arda der richtige Name ist oder der zweite Name oder ob einer von beiden ist ein Sponsorenname. Kommt von der griechischen Grenze. Griechisch-türkisches Grenzgebiet. Und ich war bei Lokomotive Sofia. Und ich sag mal so.
Das ist ein sehr schöner Name.
Kein Geld investieren. Das war das schlechteste Fußballspiel, was ich jemals gesehen habe. Es ging 2-0 für die anderen aus. Die hatten 6 Fans mit, die wurden bewusst auf die andere Seite des Stadions, in dem 300 Leute waren, auf die Gästetribüne gesetzt. Und die standen da mitten in der Sonne ganz traurig rum und haben zwar
vielleicht kann die sie namentlich und die sind super gefährlich.
Was ich jetzt aber habe, ist ein Sofia, Lokomotive Sofia Trikot.
Naja, selbstverständlich.
Also es gab, ich saß da mit Trikot. Und cool. Ich fand das, ja. Und Loco Loco konnte ich mitrufen.
Loco Loco ist
Loco,
der
Loco, ja.
So wie verrückt, ja?
Ja,
sehr
ja.
Schön.
Loco Loco Motion. Das ist wie der Starlight Express.
Das ist Starlight. Achso, ich war bei Kylie Minogue.
Ja, wer zuerst da war. Das weiß ich, glaube ich.
The Locomotion ist doch Kylie Minogue.
The Locomotion ist Kylie Minogue, das stimmt. Aber Andrew Lloyd Webber ist älter. Egal. Dann ging's
das aber, ist aber schön, das Trikot, oder?
Das Trikot, also, rot-schwarz gestreift, ist also es ist halt auch von rasend schlechter Qualität.
Ja.
Also das Logo, ich zeig's dir nächstes Mal, das ist wirklich, also das Logo ist so ein Filzding, was schon jetzt schon verwaschen ist, obwohl es noch nicht gewaschen wurde. Das ist sehr schön. Also ein bisschen Groundhopping, wir sprachen ja auch mal über das Thema Groundhopping.
Ja.
Ich habe das ganze Spiel gesehen.
Okay.
Das heißt, ich habe einen Länder,
fast für zwei.
Ich habe einen Länderpunkt.
Ja, sehr gut.
Und ich habe noch einen Länderpunkt.
Hm.
Und das führt mich zu meinem letzten, vorerst letzten Thema.
Ja.
Ich schaute nämlich das Belgrader Derby.
Fußball in Belgrad.
Ja. Also ich schaute ein Belgrader Derby.
Ja.
Es gibt ja sehr viele.
Ganz kurz, Fußball in Belgrad? Nee? Den Älteren unter uns?
Jetzt kommt Uli Hoeneß. Muss ich mehr sagen? Das ist der einsamste Augenblick. Die Entscheidung.
Der Himmel von Belgrad.
Der Himmel, der Nachthimmel von Belgrad.
Der Nachthimmel von Belgrad.
Ja.
Das ist im Stadion von Roter Stern, wenn ich das richtig sehe, passiert.
Ja.
Wo ich auch war. Aber das Belgrader Derby ist natürlich etwas anderes. Ich habe Kukureci gegen, tut mir leid, alle Serben da draußen. Für mich habe ich mir das als Kukaracha gemerkt. Also es ist ein Stadtteilverein. Kukariki geschrieben. Gegen einen anderen Stadtteilverein, dessen Namen ich mir wirklich nicht merken konnte und auch nicht aussprechen mag, was ein sehr gutes Fußballspiel war.
Echt?
Wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Also wirklich im Gegensatz zu dem, was die in Bulgarien zusammengestolpert haben, war das wirklich ansehnlich. Ähnlich viele Leute, nämlich so 300. Und man konnte sich überlegen, ob man auf die Gegentribüne möchte oder auf die Haupttribüne. Der Preisunterschied waren 2 €. Die Haupttribüne hat nämlich 2 € gekostet, die gegenüberliegende Tribüne war umsonst.
Ah ja.
Und das ist erste serbische Liga, fand ich sehr schön. Unter Flutlicht am Montagabend, also super, auf so einem Hügel, ganz fantastisch. Ich möchte mit dir über Derby sprechen.
Ja, ich möchte einmal noch ganz kurz auf das 76er, auf den Nachthimmel. Also, für alle Unwissenden, es gab ein Elfmeterschießen, es gab ein Endspiel der Europameisterschaft. Wir waren Welt- und Europameister.
Ja. 72 und
70. 72.
Ja. Ja.
72 und 74.
74, ja.
So, und es.
In Deutschland.
So. Ja. Und wir hatten uns ein bisschen durch, also, Vorrunde war gut. Und dann war es ein bisschen eierig. Und dann führten die Tschechen, es ging gegen die Tschechische Republik, also gegen CSSR. Und die führten sehr früh 2-0.
Mhm.
Und das gegen unsere Abwehr, also, ne, Berti Vogts, Katze Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Rainer Bonhoff. Also das war schon, das war eine super Abwehr.
Ja.
Dann glichen wir aber noch aus, 90. Minute, Hölzenbein. Und dann kam es zum Elfmeterschießen und dann eben der Elfmeter von Uli Hoeneß, um es mit der großartigen ehemaligen Band Norbert und die Feiglinge zu sagen. Ganz besonders schön ist das Gesicht von Uli Hoeneß, 76, vergessen wir nie. Das war schon schlimm. Der war gar nicht so scheiße geschossen, aber der ging halt drüber.
Ja.
Und dann kam aber der letzte Schütze, Antonín Panenka. Und das ist die Mutter aller Verarschungselfer.
Ach, daher heißt der so. Dieser in der Mitte, dieses Lupferding in die Mitte?
Ja, nicht in die Mitte, aber schon in eine Ecke, aber wirklich so richtig reingelupft.
Mhm.
Und Sepp Maier sprang in die falsche Ecke und ich möchte noch einen ganz kurz dazu sagen. Das war das erste Elfmeterschießen auf großer Bühne.
Okay.
Vorher wurde gelost oder Ja. Oder ja, Münzwurf oder es gab ein Wiederholungsspiel.
Ja.
Der HSV hat irgendwann mal 1923, glaube ich, eine Meisterschaft an an Nürnberg verschenkt, weil auch nach dem zweiten Spiel, an dem es dunkel geworden war, es gab kein Flutlicht, kein Sieger hervorgegangen war, und dann haben sie gesagt, drittes Mal treten wir nicht an.
Ah, okay.
Und das war das erste Spiel, und Uli Hoeneß behauptet heute, dass sie nicht gewusst haben, dass es in ein Elfmeterschießen ging.
Und deswegen schießt man drüber.
Und deswegen haben sie nicht geübt.
Ach so. Das ist eine der nervigsten Fragen bei jedem Pokalwettbewerb. Und, Herr Trainer, haben Sie Elfmeterschießen geübt?
Ja. Augenscheinlich, also die werden die Regeln gelesen haben, sie hatten es noch nicht auf dem Schirm.
Okay.
So wie auch weite Teile der, glaube ich, Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer dann 96 nicht gewusst haben, dass Oli Bierhoffs Tor das Ende war.
Auch wieder gegen die Tschechen.
Auch wieder, sehr, genau. Ja.
Ja. Wie hieß denn der Torwart noch? Pavel, der Torwart, der mit den Flutschfingern.
Ja. Dreht sich rein, ja.
Der dreht sich rein, ja. Ja, Panenka-Heber, sehr gut. Versucht mein Sohn immer.
Mm.
Klappt nicht. Mm. Irgendwann wird er klappen und dann liege ich
da. Ich habe das auch immer versucht, aber nur, weil ich nicht so stramm schießen konnte.
Reingeguckt. Sehr gut.
Ich wollte stramm schießen, habe gesagt, das ist egal.
Ja. Und ich war aber tatsächlich auf das Derby, also das glaube ich, war im Stadion von heute, von Roter Stern. Wie weit vom Stadion der anderen großen Belgrader Mannschaft Partizan entfernt liegt, kannst du drei Steine hinschmeißen. Also das ist Fußweg sind 5 Minuten. Also es wäre ungefähr so.
Liverpool,
genau, Everton und Liverpool, genau. Also direkt benachbart im Stadtteil Stadion, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die Stadien stehen im Stadtteil Stadion. Aber Derbys, ich dachte tatsächlich, wir fuhren dann an diesem Montagabend auf diesen Hügel und es war dann ein Belgrader Derby, vielleicht nicht das. Aber ich habe gedacht, da ist ein bisschen was los. Nö, da war nichts los. Gar nichts. Es waren ein paar Leute da, es war kalt, aber der lustigste war noch der Nussverkäufer, dem haben wir auch ordentlich was abgekauft, also wirklich ein großer Performer. Aber es war wirklich ein gutes Fußballspiel. Aber ich hätte natürlich gerne Partizan oder Roter Stern gesehen, weil das nochmal eine andere Hausnummer ist. Wir haben es auch nicht geschafft, im Basketball in die Hallen zu kommen, weil sowohl Partizan als auch Roter Stern spielten an dem Tag in Belgrad.
Das ist eine ganz große Nummer da, ne?
Das ist die Nummer. Mhm. So, und wir sind zu beiden Hallen hingefahren und haben gefragt, kommen wir irgendwie rein, weil ich kenne jemanden, der zu mir mal gesagt hat, es gibt keine Halle, kein Stadion, dass ich nicht reinkomme.
Ja. Ja?
Nee, Hinrich?
Ja, das ist mein Mantra.
So,
ja.
So jemand hatte ich auch dabei, der sagt, du bist schon überall reingekommen. Das Problem ist halt, du musst halt, also in einem Stadion kannst du noch über einen Zaun klettern. Bei einer Halle musst du schon irgendwas wirklich ernsthaft kaputt machen, um reinzukommen. Und in beiden Veranstaltungen wurden keine Tickets verkauft. Es gab schon keine Tickets. Es gibt über Dauerkarten oder über Blutsverwandtschaft oder es war nicht ersichtlich wie, aber es gab eine Liste und wenn man auf dieser Liste stand, kam man rein.
Oh, das finde ich gut. Das ist wie ein Club.
Das ist wie ein Club, eine Gästeliste. Was ich dann aber auch noch gelernt habe, ist,
Elon Musk kommt auch nicht rein.
Also bei der nicht. Bei der Frau, die da saß, kommt der nicht rein. Also, nein. Aber eigentlich wäre das Derby, ist ja das Derby. Das ewige Derby, wie es heißt. Ich möchte mit dir gleich ein paar Derby-Namen noch besprechen.
Ja.
Das ewige Derby ist Partizan gegen Roter Stern. Und beide haben eine lange Rivalität. Und ich las mir dann auch dazu den Wikipedia-Eintrag durch, guckte mir YouTube-Videos an. Das ist allerdings schon krass. Das ist wirklich so, wie du es auch aus Sofia beschreibst. Also da ist ja dann mit Feuer machen im Stadion. Mhm. Und nicht nur mit Pyro, sondern echtem Feuer. Der Wikipedia-Artikel dazu ist absolut nüchtern. Und teilt nur mit, wann jemand zum ersten Mal eine gelbe Karte, wann jemand mal fünf Spiele kein Tor geschossen hat. Das ist eine echte, ernsthafte Rivalität. Ich habe aber versucht rauszubekommen, warum.
Mhm.
Also manchmal gibt es ja ein Ereignis oder eine Herkunft oder eine Zugehörigkeit. Lässt sich so nicht feststellen, zumindest nach meiner bisherigen Recherche. Von daher ist es einfach nur so, die liegen nah beieinander, sind die beiden größten Clubs und dann will man die Stadtmeisterschaft auch spielen.
Mhm.
Zum Glück kamen wir nicht in den Genuss, das mitzuerleben, weil ich glaube, da die Gegend da drum hat ein paar Zeugnisse davon, wie es ist, wenn die da durchmarodieren. Und das ist wirklich kein Spaß.
Ja.
Es gibt aber auch noch andere Derbys, die relevant sind in der Welt. Und ich möchte von dir wissen, welche dir spontan einfallen.
Mhm. The Old Firm.
Old Firm, sehr gut.
Sehr gut. Da würde ich tatsächlich nächstes Jahr gerne versuchen reinzukommen.
Ja, ich war schon im Stadion, aber ich habe auch einen von den beiden gesehen, nämlich Celtic. Mhm. Die spielten deswegen nicht gegeneinander, weil
Rangers
zu dem Zeitpunkt aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der dritten Liga spielten.
Beschiss.
Ja. Oder? Nee, die hatten irgendeinen Investor und das war irgendwie, das war ganz schräg.
Ja, okay. Mhm. Okay. Welches Derby fällt dir noch ein?
Natürlich Classico.
Ja. Ja.
Na, also Real gegen Barcelona.
Barcelona, genau.
Dann natürlich, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie die heißen. El Plastico finde ich natürlich auch ein ganz wunderbares
Derby. El Plastico?
Ja.
Ja. War es Wolfsburg gegen Leipzig oder was ist das?
Das ist jetzt Wolfsburg-Leipzig, ja. Ich glaube, das war auch mal Wolfsburg gegen Hoffenheim.
Ja. El Plastico.
El Plastico finde ich auch ganz schön.
Ja.
Ja, grundsätzlich finde ich ja im Norden immer, wenn irgendjemand gegen den HSV spielt, dann ist es das Nordderby.
Richtig.
Und es ist so, wo man sagt, lass das.
Ja, und jetzt beim HSV, nehmen wir das mal, oder nehmen eine Zeit lang, war es auch der SV Werder Bremen, wenn die gegen die Bayern gespielt haben, war es immer?
Nord-Süd-Gipfel.
Nee, auch Derby tatsächlich, Nord-Süd-Derby.
Ach ja.
Da habe ich mich gefragt, weißt du, was eigentlich ein Derby ist? Was ist ein Derby?
Oh, das kommt aus dem Englischen, und zwar aus der Stadt Derby, würde ich behaupten. Und das würde ich jetzt erstmal aber mit dem Pferderennen verbinden. Sag mal.
Ja, gibt's auch, genau. Aber wenn man es jetzt auf Fußball bezieht, gibt es ein Dorf, das heißt Ashburn in der Region Derbyshire.
Ja.
Das ist ein mittelalterliches Event. Und ich lese einfach mal vor. Bei dem Spiel geht es darum, dass die Spieler versuchen, mit einem Ball das gegnerische Tor, einen Mühlstein, zu berühren. Die Entfernung der Mühlsteine zueinander beträgt etwa 3 Meilen, rund 5 Kilometer. Im Unterschied zum normalen Fußball kennt es nur wenige Regeln und die Zahl der Spieler, üblicherweise bis zu 1000 Teilnehmer, ist nicht beschränkt. Mm. Das heißt, es sind 2 Dörfer aufeinander losgegangen und haben.
Wie sind denn da die Einwechselregeln?
Fließend. 5. Wie jetzt? 5 aus 6. Ja, das ist eigentlich ein Derby, ist eigentlich etwas, was in einer Stadt, deswegen ist es Quatsch, oder in einem Dorf, deswegen, oder 2 Dörfer gegeneinander, die nebeneinander liegen, deswegen ist eigentlich fast alles Quatsch, was heute Derby heißt. Nord-Süd-Derby, fränkisches Derby gibt's noch. Das Hamburger Stadt-Derby.
Ja.
Ja. Und das Revier-Derby ist wahrscheinlich das bekannteste, was wir so haben.
Aber ernsthaft auch dieses Hamburger Stadt-Derby, das muss ich ja nun auch sagen. So ein Tüdelüt. Also auch das mit der Stadtmeisterschaft in Ermangelung von vernünftigen Ausdrücken hat man sich diesen Kram ausgedacht. Naja.
Auf jeden Fall, das war Belgrad, habe ich mit meinem Fußball-Derby demnach per Definition abgeschlossen, nämlich mit 2 Stadtteilvereinen. Ich muss sagen, Belgrad ist eine wunderschöne Stadt.
Okay.
Wirklich schön. Ist eine richtig europäische Hauptstadt. Ist ja eine Millionen-Metropole. Und ist offenbar, ganz, ganz offenbar, die Hauptstadt des Balkan. Also da ist was los. Also da würde ich jederzeit wieder hin. Ist
unglaublich, was man am Balkan.
Wieder beim Fußball-Derby, ne? Ja. Ja. Also Belgrad kann ich hier mal eine ganz große Reiseempfehlung aussprechen.
Okay.
Ist wirklich nett. Man muss nur die Leute mitdenken.
Ja.
Und das meine ich jetzt gar nicht gegen Serben oder gegen irgendwas. Es ist einfach eine politische Haltung, die da sehr auch offen zutage getreten wird, was so verlorene Grenzregionen angeht. Wo man wirklich sagen muss, ist also in heutigen Zeiten doch noch eine sehr steile These. Da geht es um Völkermord, da geht es um Grenzverläufe, da geht es um Schuld, um, denke ich, auch eine gewisse Herrenmenschenthese, die da ab und an mal
aufhört. Was ja aktuell auch mit Sicherheit wieder von Russland angeheizt wird.
Genau. Also das muss man halt mitdenken. Ansonsten, wenn man das nicht, also man kann sich zum Beispiel wunderbares Kriegsgerät in der Belgrader Burg angucken, was da frei rumsteht. Also deutscher Fabrikation, russischer Fabrikation, amerikanischer Fabrikation, so um die 40er, in den 40ern so entwickelt, steht da alles frei rum, ist sehr präsent im Stadtbild. Also es ist schon einfach da bemerkenswert, man weiß, dass man nicht in Hamburg ist.
Ja, nun warte mal 400 Jahre, dann sind solche Kanonen romantisch. Also so Heidelberger Schloss oder weiß ich was, Tower in London.
Ja. Also das Belgrad, wie gesagt, wirklich eine Reiseempfehlung. Sehr nett, sehr groß aber auch. Und da steht jetzt mein Fahrzeug am Nikola Tesla Airport.
Mhm.
Ja, weil Nikola Tesla, ein großer Serbe.
Ja.
Die Frage, die ich einem Menschen dort stellte, war, wann heißt das Ding hier Novak Djokovic Airport? Und der fand das gar nicht so absurd.
Nee.
Nein, weil Novak war auch in der Stadt in der Zeit, weil es gab ein ATP-Tennisturnier, da ließ er sich blicken und der war dann am darauf folgenden Mittwoch beim Champions-League-Spiel von Roter Stern gegen den FC Barcelona auch im Stadion zugange und wird gefeiert wie ein Volksheld.
Also, heißt nicht der Flughafen in Madeira inzwischen wirklich Cristiano Ronaldo?
Ja, der Mann mit der schönsten Statue.
Absolut. Und Mutter Teresa hat auch einen Flughafen.
In Indien?
Nein, ich meine in
In Skopje?
Nein, in Albanien.
Aber das macht doch gar keinen Sinn.
Hier. Wir googeln. Entschuldigung, wir Wikipedien. In Tirana.
Guck an.
Der Mutter Teresa Flughafen in Tirana, da bin ich schon gelandet.
Aha. Ja. Hat ja gut geklappt.
So.
Ja, wunderbar. Deswegen dachtest du auch, sie sei Albanerin.
Das wird aber Land auf, Land ab in Albanien, in jedem einzelnen.
Mag ja alles sein, sie ist halt nur in Üsbük geboren.
Ja. Ich wollte nur aber noch mal zu dem Derby noch mal eins sagen. Wenn du mir irgendwann, also irgendein Spiel, das ich noch mal sehen möchte, ist der Superclásico. Den würde ich wirklich gerne sehen.
Da wollte ich eigentlich auch noch mit drauf, weil das ist so wirklich ja die Urform des Ganzen. Das ist der Urschleim. Boca Juniors gegen River Plate.
Genau, River Plate. Gegen Boca Juniors. Großartig. Der Arbeiterclub gegen Los Millonarios.
Und da hat es nämlich einen Grund.
Ja.
Einen ganz erkennbaren Grund, ja. Nämlich ein Klassenkampfthema. Und wenn du jetzt auch das Ruhr-Derby nimmst, Dortmund gegen Schalke, ist das einfach nur, das sind die anderen dahin. Und das war gar nicht so in den Anfangsjahren gar nicht so rivalitär, weil das waren die gleichen Leute.
Ja.
Das waren und da ist es was anderes. Da hat es wirklich einen Hintergrund.
Und dieses Bombonera, die Bonbon-Schachtel-Stadion von Boca Juniors, ich durfte da kein Spiel sehen, ich habe aber tatsächlich mal eine Stadiontour gemacht.
Ja.
Wird in einer weiteren Folge auch noch mal ein Geheimtipp sein.
Sehr gut.
Ich bin ein bisschen fantasiebegabt, sich dieses leere Stadion mal voll vorzustellen. Es muss unfassbar sein.
Mit 100 plus 1000 Leuten.
Ist es nicht so groß, aber nee. Die können halt Lärm machen für viele. Okay.
Da habe ich aber dann, wenn du da hinreist und das machen möchtest, ich habe bestimmt Zeit. Ich möchte dir aber ein anderes Derby vorschlagen, was wir uns mal angucken, nämlich das Casablanca Derby.
Ach ja.
Ja, das will ich mir mal angucken. Ich weiß nicht, wie die Vereine heißen, ist mir auch egal. Die Videos, die man dazu sieht, Casablanca Ultras, einfach mal, das ist herrlich. Das würde ich gerne machen.
Ich war in Marokko im Stadion vor nicht allzu langer Zeit. Da waren nicht sehr viele Leute in einem sehr großen Stadion. Aber es war auch die Hölle los. Also die da waren, das war richtig ganz große Nummer.
Ja, also es ist das Gegenteil von englischem Fußballpublikum.
Kann man im Übrigen nachlesen, meinen Stadionbesuch. Im Elf Freunde.
Ja.
In der Rubrik Auswärtsspiel habe ich dort ein Foto platzieren können, was ein bisschen was mit dem Spiel zu tun hat, aber auch mit dem sensationellen Sonnenuntergang über dem Atlasgebirge.
Weil das Spiel so spannend war.
Weil es war eine wunderbare Komposition.
Ja, sehr gut, sehr schön.
Ja, ganz vielen Dank für deinen Reisebericht. Das Thema mit den
Ach so, wir wurden übrigens in Rumänien waren wir auch noch, wir waren im Eisernen Tor.
Ja.
Was für Naturliebhaber dahingehend interessant ist, als dass man 100 Kilometer an einer sehr gezwängten Donau lang fährt.
Mhm.
So, okay. Also kann man machen.
Jetzt kommt Rumänien zum Schluss nicht so gut weg.
Wir waren in der kleinen Walachei.
Mhm.
Also wir haben sehr gut geschlafen, sehr gut gegessen dort, so richtig am Donauufer. Mehr haben wir leider nicht gesehen, aber die Rumänen werden mich noch mal sehen. Da bin ich ziemlich sicher. Diese Schwarzmeerküste dahin, das wäre noch mal was.
Ja, nachdem du so hervorragend schon zweifach vorgelegt hast mit der Rubrik unserer kleinen versteckten Reisetipps auf der Landkarte.
Unerreichbar vorne.
Ja, genau. Ich kann nicht mehr ausgleichen, aber ich will doch zumindest hier noch das 2-1 machen.
Willst du es spannend machen nochmal?
Ich hoffe ja auf Verlängerung.
Ja.
Ich möchte eine kleine Bäckerei vorstellen, die man zum Glück weder googeln kann noch sonst irgendwie. Man kann auch nicht online bestellen.
Bei Edeka?
Genau, ein Backshop.
Ja.
Ein wunderbares Wort, Backshop.
Backwerk auch.
Ja, aber Backshop, wenn man das auf Englisch ausspricht.
Ja.
Backshop ist dann, um es mal klar zu sagen, das Arschgeschäft.
Ja, sagen wir mal der Rücken.
Ja, sagen so, das Rücken.
Rückenladen.
So.
Was hier mit Terrabändern.
Irgendwas Orthopädisches, ja.
Und dann kriegst du ein Brötchen. Ist ja auch nicht geholfen mit Rückenschmerzen.
Ja, aber meist kriegst du eine Pizzazunge oder sowas Schönes. Ein Hotdog. Nein, hier ist es ganz anders, weil sehr, sehr, sehr viel leckerer. Eine kleine Bäckerei, die ich tatsächlich bei meinem letzten Aufenthalt, bei meinem ersten, das hört sich so groß an, bei meinem ersten Aufenthalt in der schönen Stadt Tbilisi, ehemals Tiflis, Georgien, entdeckt habe. Dort bewohnt.
War der Mutter Teresa auch?
Bestimmt. Nicht, dass ich
wüsste. Der Mutter Teresa Hafen oder so?
Weiß ich nicht. Ich werde es nachprüfen. Wir bewohnten ein Airbnb, wie ich das immer tue oder zumeist tue. Und zwar ganz in der Nähe vom Unabhängigkeitsplatz, der also nun mitten in Tiflis ist. Und davon abgehend ist eine Altstadt, die mehr als nur ein Eimer Farbe vertragen könnte. Und dort geht direkt von diesem Unabhängigkeit, von dem Freiheitsplatz, geht die Georgi-Leonice-Straße ab. Mhm. Und auf halber Höhe befindet sich in einem Hinterhof, und das kann man nicht anders sagen. Also es befindet sich dort keine Leuchtreklame, kein Schild, gar nicht, sondern man muss um die Ecke gucken. Dann entdeckt man einen kleinen Mauervorsprung, auf dem ein Schild, ich sag mal 30 mal 30 Zentimeter mit Georgisch für Brot, das gehe ich mal von aus, dass das da steht, denn drunter steht Bread. Und dann gibt es dort eine.
Oh, Fuchs so.
Ja.
Ein Fuchs.
Eine Kellerluke, die so aufgeklappt wird, so wie so ein alter Kohlenkeller. Ich glaube, das war es auch früher. Und dort geht man also die 3-4 Treppenstufen runter und dann befinden sich dort 2 riesengroße, runde Öfen, die mit Kohle angeheizt, und wenn sie heiß genug ist, dann klebt der Bäcker, und das kann man dort live sehen, klebt der Bäcker von innen die Brotlaibe, also den Teig, an die Wand, die dort auf magische Art und Weise hängen bleiben, auch wenn sie fertig gebacken sind. Und dann nimmt er die wieder ab.
So, ich dachte, die bleiben dann da.
Nein.
Ist ja Ofen voll ist und dann wird er weggeschmissen.
Und das sind so kleine Baguettes, die deswegen auch so leicht sichelförmig sind, weil sie ja in diesem runden Ofen kleben.
Ja.
Und dann wird es für ganz, ganz kleines Geld verkauft. Erstens, es schmeckt unglaublich lecker. Also objektiv lecker. Meistens ist es ja subjektiv lecker, weil Urlaub, besonderes Erlebnis, so. Aber es war wirklich lecker. Und dieser Mann, den bewundere ich deswegen so, weil der wirklich den Tag über, also den Vormittag über wahrscheinlich, beständig seine Arme bis tief in diesen glühenheißen Ofen gesteckt hat. Man gewöhnt sich auch daran, aber beachtlich. Okay. Kann ich also sehr empfehlen, ist ein großartiges Brot, und in dem Fall wünscht man den Georgiern, dass sie nicht so bald in die EU kommen, denn da ich befürchte, das eng. Lebensmittelrecht wird dem einen raschen Riegel vorschieben.
Ja, das ist das Erste, was die EU macht, den Laden dicht.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ich kann dazu nicht groß verlinken, das Einzige, was ich tun kann, ist das Foto von dieser Luke mit einstellen.
Kriegen wir das nicht auf Google Maps irgendwie
verbringt? Wo das auf Google Maps ist, kann ich dir sagen.
Ja, das ist gut.
Das ist auf der Georgi-Leonice-Straße, Ecke Ivane-Machabell-Straße. In der Nähe vom Freiheitsplatz, in der Mitte von Tiflis.
Sehr gut.
Soweit.
Sehr schön.
Mein Tipp.
Sehr gut. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Jetzt habe ich Hunger.
Ich glaube, um es mit einem großen Philosophen zu sagen, unser Boss kommt gleich.
Er fährt nur 2-mal am Tag. Die Kinder morgens hin und nachmittags zurück.
Ja, dann sollten wir uns verabschieden. Und deswegen vielleicht dieses Mal etwas positiver.
Oh, ich muss mich leider aus unserer Runde verabschieden.
Ja, ich auch. Ich muss heute Abend noch nach Frankfurt fliegen.
Es tut mir leid, ich muss dann aber auch los.
Sie können sofort los, meine Herren, sobald ich Sie vernünftig verabschiedet habe. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Alle Leute.
Ja, ich denke, es zieht sich ein wenig.
Es ist deutlich geworden.
Ja?
Ja.
Also, tschüss, Paul.
Tschüss, Henrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.